Ja, liebe Geschwister, lange mussten wir warten, aber jetzt ist der letzte Teil der Predigtreihe Endzeit Kompass dran, Teil 4, Zukunft Israel. Am Anfang möchte ich uns ein Zitat vorlesen. Israel ist Gottes Zeiger auf der Weltenuhr. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Information ist für uns auch als Christen. Das hat der Herr Jesus schon deutlich gemacht, als er immer wieder den Fokus setzte auf Israel und gezeigt hat, achtet auf den Feigenbaum. Ich möchte vorab so ein paar Dinge uns als Information geben über Israel. Der Startschuss des Volkes Israel begann mit der Berufung Abrahams. Circa vor 4000 Jahren, 2000 vor Christus. Das können wir nachlesen im 1. Mose Kapitel 12, 1 bis 3. Der Name Israel kommt von Gott direkt. Er hat nämlich den Erzvater Jakob umbenannt in Israel, als der mit dem Engel am Jabbok kämpfte, in 1. Mose 32, 29. Da wurde aus Jakob, was so viel heißt wie Fersenhalter oder Listiger, Israel, was man übersetzen kann mit Kämpfer Gottes. Was auch nochmal wichtig ist, zweimal wurde Jerusalem komplett zerstört. Einmal, als sie in die babylonische Gefangenschaft ging, das war von 606 bis 536 vor Christus, und dann später durch die Römer, durch den römischen Feldherrn Titus, 70 nach Christus. Da wurde beide Male auch der Tempel zerstört. Wir haben jetzt nur noch Überreste, das ist die sogenannte Klagemauer, die an diesen Tempel erinnert. Dann nochmal wichtig, nach der assyrischen Gefangenschaft,
die 722 vor Christus war,
wurden die 10 Stämme in alle Welt zerstreut. Und 70 nach Christus, als Israel den Erdboden platt gemacht wurde, da wurde Israel in alle Welt zerstreut. Und es dauerte fast 2000 Jahre. Ab dem Ende des 19. Jahrhunderts begann dann Gottes Rückholaktion. Und das ist eine der gewaltigsten Dinge in der Geschichte der Menschheit, was wir an dem Volk Israel erkennen können. Einmal an den Zusagen, die Gott macht und wie er trotz so vielen Schwierigkeiten dran bleibt an sein Volk und es wieder zurückholt. Und dass die Juden überhaupt so als Stämme auch wieder alle vollzählig werden, das ist einmalig in der Geschichte der Menschheit. Auch die jüdische Sprache, das Hebräisch, war ja so gut wie verloren und kam erst später wieder. Das sind Dinge, die gibt es so in der Menschheitsgeschichte nicht, wie sie in Israel und unter dem Volk der Juden passiert ist. Das Unbiblische, was oft passiert ist, dass Christen, die keine Juden sind, die sogenannten Nationchristen, der Meinung waren, jetzt, als damals 70 nach Christus Israel zerstreut wurde, da kam ein paar Jahrhunderte später dann wirklich auf die sogenannte Ersatztheologie. Man behauptete, Israel hat als Volk überhaupt keine Zukunft mehr und die Gemeinde des Herrn Jesus ist jetzt das neue Israel. Das ist eine weit verbreitete Irrlehre, die leider auch führende Leute in der christlichen Kirche so gesehen haben, die auch bekannt sind, unter anderem auch ein Martin Luther. Wir müssen auch dazu sagen, dass wir ganz nüchtern da drauf schauen müssen. Auch gerade Martin Luther hat in seinem Leben, gerade am Ende seines Lebens, über Israel Bücher und Schriften veröffentlicht, die den Antisemitismus geschürt haben. Das müssen wir ganz offen so bekennen. Es gibt Leute, die da das anders irgendwie auslegen wollen. Aber wenn man diese Bücher liest, nicht umsonst haben die Nazis diese Bücher genommen und haben ihre Verfolgung und ihre bestialischen Absichten mit diesen Schriften verteidigt. Da wird oft geschwiegen drüber oder es wird versucht, über den Deckmantel irgendwie unter das Licht zu kehren. Ich glaube, das ist nicht richtig. Ja, dann ist das Einzigartige passiert, nämlich Israel wurde wieder gesammelt, das habe ich eben gesagt. Ab dem Ende des 19. Jahrhunderts begann Gottes Rückholaktion und dann die Gründung des Staates, das war der Ü-Tüpfelchen am 14. Mai 1948. Und die Bibel hat darüber gesprochen. Und jetzt lese ich nicht alle Bibelverse vor. Ich werde sowieso einiges nicht immer vorlesen können. Ich werde aber alle Bibelstellen benennen. Ihr könnt sie später dann für euch nochmal nachlesen. Die erste Bibelstelle, die ich dazu aufführen möchte, ist Jesaja Kapitel 11, die Verse 11 bis 12. Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr noch einmal seine Hand erheben, um den Überrest seines Volkes, der übrig bleibt, loszukaufen, aus Assur und Ägypten, aus Pathos und Kusch, aus Elam, China und Hamat und von den Inseln des Meeres. Und er wird den Nationen ein Feldzeichen aufrichten und die Vertriebenen Israel zusammenbringen und die verstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Die nächste Bibelstelle, die von dieser Rückholaktion spricht, lesen wir in Jesaja Kapitel 43, Vers 6. Da steht: Ich werde zum Norden sagen, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde.
Noch eine Bibelstelle, die darüber spricht, ist Sacharja Kapitel 8, die Verse 7 und 8.
So spricht der Herr der Heerscharen, siehe, ich werde mein Volk retten aus dem Land des Aufgangs und aus dem Land des Untergangs der Sonne. Und ich werde sie zurückbringen. Und sie werden mitten in Jerusalem wohnen. Und sie werden mein Volk. Und ich werde ihr Gott sein in Treue und Gerechtigkeit. Noch eine Bibelstelle steht in Jesaja, Kapitel 60, Vers 4, 8 und 9. Erhebe ringsrum deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern her und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Wer sind diese, die wie eine Wolke geflogen kommen und wie Tauben zu ihren Schlägen? Denn auf mich hoffen die Inseln und die Schiffe von Tarsis ziehen voran, um deine Kinder aus der Ferne zu bringen, ihr Silber und ihr Gold mit ihnen, zum Namen des Herrn, deines Gottes und zu den Heiligen Israel, weil er dich herrlich gemacht hat. Noch eine Bibelstelle. Hesekiel Kapitel 11, Vers 17. Darum sage, so spricht der Herr, ich werde euch aus den Völkern sammeln und euch aus den Ländern zurückbringen, in die ihr zerstreut worden seid, und werde euch das Land Israel geben. Hesekiel Kapitel 37, die Verse 11 bis 14. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse als mein Volk. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt, und werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, der geredet es getan habe, spricht der Herr. Hesekiel Kapitel 36, Verse 24, 35 und 36. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und man wird sagen, dieses Land da, das verwüstet ist, wie der Garten Eden ist er geworden. Und die verödeten und verwüsteten und niedergerissenen Städte sind befestigt und bewohnt. Und die Nationen, die rings um euch her übrig bleiben, werden erkennen, dass ich, der Herr, das Niedergerissene aufbaue, das Verwüstete bepflanze. Ich, der Herr, ich habe geredet und ich werde es auch tun. Jesaja 38, Vers 8. Nach vielen Tagen sollst du aufgeboten werden. Am Ende der Jahre sollst du in ein Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt, das aus vielen Völkern gesammelt ist, auf die Berge Israels, die für lange Zeit zur Trümmerstätte geworden waren. Das ist aus den Völkern herausgeführt worden und sie wohnen in Sicherheit allesamt. Und Jesaja 41, die Verse 18 bis 20. Ich werde Ströme öffnen auf den kahlen Höhen und Quellen mitten in den Talebenen. Ich werde die Wüste zum Wasserteich machen und das dürre Land zu Wasserquellen. Ich werde Zedern in die Wüste setzen, Akazien, Myrten und Olivenbäume. Werde Wacholderbäume in die Steppe pflanzen, Plantanen und Zypressen miteinander, damit sie sehen und erkennen und es merken und es verstehen allesamt, dass die Hand des Herrn dies getan und der Heilige Israels rechtschaffen ist. Es geschaffen hat. Und die letzte Bibelstelle, die ich vorlesen möchte, ist Jeremia, Kapitel 16, die Verse 14 bis 16. Darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land des Nordens heraufgeführt hat und aus all den Ländern, wohin er sie vertrieben hatte. Und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Ich will zu vielen Fischern senden, spricht der Herr. Sie sollen sie fischen. Und danach will ich zu vielen Jägern senden. Die sollen sie jagen von den Bergen und von den Hügeln und aus dem Felsenklüften. Gott hat das versprochen und Gott hat es eingehalten. Als damals Anfang des 1901, 2 oder 4, ich weiß es jetzt nicht genau, dann gab es einen Fonds, den die Juden gegründet haben, um das Land Israel zu kaufen von den Arabern. Das wird immer heute in der Öffentlichkeit so dargestellt, als wenn Israel dieses Land geklaut hätte. Das ist eine ganz große Lüge. Israel hat dieses Land gekauft und sie mussten sehr viel bezahlen. Aber sie haben es getan, weil Gott dahinter stand. Und das war eine Wüste. Also da hätte man keinen Pfefferling drauf gesetzt, dass aus diesem Land mal so eine Blüte ist, die wir jetzt haben. Und wir haben diese Bibelstellen eben gelesen. Das konnte nur passieren, weil Gott zu seinem Wort steht. Und das ist das ganz Gewaltige. Vielleicht noch etwas zur Sammlung oder zur Zahl, wie viele Juden momentan so auf der Welt eigentlich existieren. Stand 2018 lebten weltweit ca. 14,6 Millionen Juden. Das macht ungefähr 0,19% der Weltbevölkerung aus. Die meisten leben in Israel und in den Vereinigten Staaten. Es gibt auch andere Schätzungen, die sprechen von etwas mehr als 15 Millionen Menschen weltweit, aber das ist ungefähr die Zahl. 2019 zählte Israel 9.021.000 Einwohner. Rund 6.697.000, das sind ungefähr 74,2% davon Juden und 1.890.000, das sind ungefähr 20,9% Araber. Die Anzahl anderer Einwohner beträgt in Israel rund 434.000, das sind ungefähr 4,3%. Und 2018 wuchs die Bevölkerung um 2%. Also rein Israelis Juden stand 2019 Pi mal Daumen so 6,7 Millionen Menschen. Was hat der Herr dort für ein Wunder getan? Unglaublich, wie unser Gott Wort hält. Vielleicht ein Stück weit etwas auch über die Angriffe, die ständig Israel auszuhalten hatte nach der Staatsgründung. Es gab immer wieder Angriffe auf Israel. Ich kann jetzt nicht alle nennen, ich nenne jetzt nur ein paar. Einmal der Unabhängigkeitskrieg am 15.05.1948. Kaum hatten die Engländer Israel verlassen, wurden diese durch Ägypten, Jordanien, Libanon, Syrien, Irak und Saudi-Arabien angegriffen. Man proklamierte, werf die Juden ins Meer. Und es war eigentlich menschlich unmöglich, dass Israel diesen Krieg hätte gewinnen können. Aber sie haben ihn gewonnen, weil der gute Gott, unser lebendige Gott, sich zu ihnen gesellte. Dann gab es der Sinai-Krieg. Dann gab es den Sinai-Krieg 1956. Israel wehrte sich gegen die Blockaden. Die UNO-Truppen übernahmen die Grenzsicherung. Trotzdem wurde Israel ständig angegriffen. Im Mai 1965 veröffentlichte der damalige ägyptische Staatspräsident Nasser mit dem irakischen Ministerpräsidenten Arif eine Erklärung. Das arabische Nationalziel ist die Ausrottung Israels. Der Sechstagekrieg vom 5. bis 11.06.1967. Israel eroberte den Sinai, Judäa, Samaria, Teile der Golanhöhlen und die Altstadt Jerusalem. Von 1968 bis 1970 gab es ständig militärische Aktionen gegen Israel, besonders die palästinensische Befreiungsorganisation PLO. Der Yom Kippur-Krieg am 6.10.1973, Ägypten und Syrien unternahmen einen Blitzkrieg gegen Israel, den sie aber nicht gewinnen konnten. Und bis heute herrscht Feindschaft gegen Israel. Ich lese uns mal dazu ein paar Bibelstellen. Sacharja Kapitel 12, die Verse 2, 3 und 9. Siehe, ich mache Jerusalem zu einem Taumel, zu einer Taumelschale für alle Völker ringsrum und auch über Juda. Es wird in Bedrängnis geraten, zusammen mit Jerusalem. Und es wird geschehen an jenem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für alle Völker. Alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich wundreißen. Und alle Nationen der Erde werden sich gegen es versammeln. Und dann Vers 9. Und es wird geschehen an jedem Tag, da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Diese biblische Prophetie wird sich noch erfüllen, hat sich schon zum Teil auch für den anderen Angriffe, das ist eine Vorerfüllung gewesen, aber ich werde nachher nochmal auf diese große Schlacht hinkommen, die noch Israel bevorsteht. Also da sehen wir auch, Israel ist zum Taumelbecher geworden. Leider auch dadurch, dass sie eben halt den Herrn Jesus als ihren Messias nicht angenommen haben als Volk, was aber noch später passieren wird. In Jeremia Kapitel 17, in Jeremia Kapitel 12, Vers 7, da steht auch noch etwas. Ich habe mein Haus verlassen, mein Erbteil verstoßen, ich habe den Liebling meiner Seele in die Hand seiner Feinde gegeben. Das muss Gott ausrufen, weil Israel leider auch im Götzendienst verharrte und nicht ihren Messias angenommen haben als Volk. Dann noch eine Bibelstelle, 5. Mose 28, die Verse 64 bis 67. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen der Erde. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter, Göttern aus Holz und Stein. Und unter jeder Nation wirst du nicht ruhig wohnen, und deine Fußsohle wird keinen Rastplatz finden. Und der Herr wird dir dort ein zitterndes Herz geben und erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Und dein Leben wird in Gefahr schweben. Du wirst dich Nacht und Tag fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. Wegen des Zittern deines Herzens, mit dem du zitterst, und wegen des Anblicks dessen, was deine Augen erblicken müssen. Und wenn wir in die Geschichte hineinschauen, dann sehen wir auch, dass der Höhepunkt der Verfolgung sicherlich auch der Holocaust war, wo ja auch unsere Leute, die Sinti und Roma, fast komplett ausgelöscht wurden. Diese Dinge stehen hier schon vorgeschattet vor, was es bedeutet, gegen den Herrn zu sein. Und dass dann eben halt wirklich ständig Israel gehasst wurde, bis aufs Letzte, das kann man in der Geschichte nachlesen. Das ist nicht nur im Holocaust gewesen, das gab schon viele, viele Jahrhunderte vorher, dass man die Juden für alles Schlechte verantwortlich gemacht hat. Das muss man einfach leider so feststellen. Eine interessante Bibelstelle gibt es auch in den Propheten Joel. Die lesen wir uns mal vor. Im Joel Kapitel 4, Vers 2, da steht, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Josaphat bringen, Josaphat hinabführen, und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, das sie unter den Nationen zerstreut haben, und mein Land haben sie geteilt. Das heißt, hier spricht die Bibel auch voraus, eine Vorausschau, dass das Land geteilt werden soll. Und das versucht man ja politisch jetzt schon seit Ewigkeiten, wollte ich schon sagen. Man versucht immer wieder, dort etwas zu schaffen für die arabische Welt und für Israel, die Zwei-Staaten-Lösung, die biblisch nicht richtig ist. Das Land Israel gehört den Juden. Das ist keine politische Entscheidung, das hat Gott so entschieden. Das ist entscheidend. Für uns nochmal wichtig, jetzt kommen so ein paar Informationen. Ihr müsst da nicht alles jetzt verstehen, was ich jetzt sage, aber ihr könnt das später nachhören. dass ihr wisst, biblische Sprache, wie Länderbezeichnungen sind, was das für Länder bedeuten und welche Herrscher noch in Zukunft auf Israel, die sich gegen Israel stellen werden. Wir müssen verschiedene Herrscher unterscheiden. Einmal gibt es das Tier aus dem Meer. Das wird der sogenannte politische Antichrist sein, Offenbarung 13, Vers 1. Das Tier aus der Erde, das wird der sogenannte falsche Prophet oder der falsche Messias, der Antichrist, besonders auch für speziell in Israel sein, Offenbarung 13, Vers 11. Der König des Nordens, das ist Großsyrien, Syrien, Libanon bis Pakistan, laut Daniel 11, die Verse 11 bis 40. Der König des Südens, das ist Ägypten, laut Daniel 11, Vers 40. Rosch, damit ist Russland gemeint, aus dem äußersten Norden. Die Könige von Sonnenaufgang, damit ist China gemeint, Indien und Persien. Das kommt in Offenbarung 16, Vers 12 vor, wo sie sich versammeln, um gegen Israel zu kämpfen. Also auch China, Indien und Persien werden eines Tages massiv gegen Israel kämpfen. Und dann die Verführungskirche, die unreine Kirche Babylon, die ökumenische Kirche, Offenbarung 17 bis 18, die eben halt die ganze Christenheit mit auch verführen wird, indem sie sich für alles öffnet, wo wir leider schon jetzt mittendrin sind. Dann so ein paar Informationen für euch, welche Länder damit gemeint sind im Alten Testament. Wenn Goma genannt wird, handelt es sich um die Türkei. Tokarma ist die Türkei, Armenien und türkisch sprechende Länder. Wenn Magog erwähnt wird, ist es Russland. Mesig ist auch Russland und Tubal auch. Die Israel in letzter Zeit besonders angreifen werden. Davon berichtet Hesekiel 38, 39. Also auch Russland wird nochmal einen richtigen, schweren Angriff aufnehmen gegen Israel. Damalige und heutige Länder und Feinde Israels in der Endzeit werden sein. Das damalige Persien ist der heutige Iran. Damaliges Kusch ist das heutige Äthiopien. Und das damalige Put ist das heutige Libyen. Also auch dort gerade Iran, Äthiopien und Libyen werden sich auch nochmal ganz massiv gegen das Volk Israel wenden. Das findet schon lange Zeit auch schon statt, aber es wird noch viel schlimmer werden. Dann sagt die Bibel, dass Israel, dadurch, dass sie ihren Messias leider als Volk ablehnen, es kommt langsam, und da bin ich dankbar, auch eine Erweckungsphase. Immer mehr Juden erkennen an Jesus Christus ihren Messias. Man nennt sie messianische Juden. Darüber freue ich mich. Aber als Volk haben sie leider noch die Deckel auf den Augen. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, die Verse 7 bis 12. Und da steht, denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur offenbart er sich nicht, bis der, welcher es jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und mit Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Also es kommt ein großer Verführer, der Antichrist, der auch dort viele Zeichen und Wunder tut und auch Israel speziell verführen wird. In Matthäus 24, die Verse 4 und 5, da sagte er Jesus, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Und dann können wir noch die Verse 15 bis 25 später lesen, wo es darum geht, dass es Überhand nehmen wird. Auch Offenbarung Kapitel 13, die Verse 1 bis 18, wo das Tier aus dem Meer, dieser politische Antichrist, dieser Diktator des vereinten Europa sein wird, und das Tier aus der Erde, Offenbarung 3, Vers 9 und 10, was der Antichrist sein wird, der ein Jude sein wird, wo ich jetzt nochmal ein bisschen drauf eingehen möchte. Also, wir lesen in der Bibel, dass Israel gerade in der Endzeit nochmal durch massive Angriffe gehen muss und durch massive Verführung. Eine der größten Verführungen wird dann die Annahme des falschen Messias sein, des falschen Antichristen. Also des falschen Christus. Ja? Er ist ja der Antichrist, der Gegenchristus. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 43 über diesen Menschen: Ich bin in den Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinen eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Hier wird ganz klar der Antichrist genannt, den Israel leider annehmen wird. Übrigens muss dieser Antichrist ein Jude sein. In Daniel Kapitel 11 lesen wir etwas in Vers 24 und 37 und da steht: Unversehens wird er in die fetten Gegenden einer Provinz eindringen und tut, was weder seine Väter noch die Väter seiner Väter getan haben. Raub und Plündergut und Besitz wird er ihnen austeilen und gegen Festungen plant er seine Anschläge, doch nur eine Zeit lang. Hier ist schon vorgeschattet, wie dieser Mensch handeln wird. Und in Vers 37: Und selbst auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten, und weder auf den Schatz der Frau noch irgendeinen Gott wird er achten, sondern er wird sich über alles erheben, dieser Antichrist. Und der Gott ihrer Väter, das ist ganz klar jüdische Sprache, es muss auch ein Jude sein, denn er muss aus der Linie Davids abstammen. Das ist schon vorausgeschattet im zweiten Buch Samuel, Kapitel 7, die Verse 12 bis 16. Jesus selbst nimmt in Markus 12, 35 bis 37 Bezug auf Psalm 110, Vers 1, wo es auch darum geht, dass es der Sohn Davids ist. In Matthäus 1, Vers 1 und in Römer 1, Vers 3 wird das auch nochmal betont, dass es der Sohn Davids sein muss. Also es wird nicht irgendjemand sein aus den Nationen, sondern es muss ein Jude sein, der nachweislich beweisen kann, dass er aus der davidischen Linie kommt. In Matthäus Kapitel 12, Vers 23, als Jesus dieses messianische Wunder verbrachte, einen Blinden und Stumm heilte, da spricht das Volk: Dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Das ist in Hebräischen und im Judentum eine Ausdrucksweise für den Messias. Die Juden wussten, wenn jemand blind geboren wurde und stumm ist und der geheilt wird, dann ist das ein messianisches Wunder. Das haben die Schriftgelehrten selbst so dem Volk beigebracht. Und als dieses Wunder passiert, da haben sie es gesagt. Und hier sieht man eben halt auch, dass es eine Sehnsucht war, den Sohn Davids anzunehmen. Leider haben sie ihn dort nicht so erkannt, denn er stand vor ihnen in Person von Jesus Christus. Dann ist etwas wichtig, was in Israel noch passieren wird. Der politische Antichrist, das wird der sogenannte römische Diktator sein in dem vereinten Europa, wird mit Israel einen Bund einfädeln. Das steht in Daniel Kapitel 9, Vers 27. Und die antichristliche Strategie, die möchte ich ganz kurz mal beschreiben. In der Offenbarung gibt es eine Stelle, in Offenbarung Kapitel 6, die Verse 1 bis 8. Und da ist die ganze antichristliche Zeit zusammengerafft, in 8 Versen. Jeweils die ersten beiden zeigen, in Offenbarung Kapitel 6, die Verse 1 bis 8, sind die ganzen 7 Jahre der antichristlichen Zeit aufgeführt. Die ersten 4 Verse beleuchten die ersten 3,5 Jahre und die letzten 4 Verse die letzten 3,5. Also am Anfang ist es so, und ich sah, als das Lamm eines von den 7 Siegeln öffnete und hörte eines von den 4 lebendigen Wesen mit einer Donnerstimme sagen: Komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und er zog aus, siegend, um zu siegen. Das ist nicht der Herr Jesus, der in Offenbarung 19 nochmal vorkommt als Reiter auf einem weißen Pferd, sondern hier ist es der Antichrist. Weißes Pferd bedeutet, er kommt fromm und er kommt siegend, er scheint alles im Griff zu haben, so tritt er am Anfang auf. Dann die zweite Beschreibung des Antichristen in der ersten Hälfte: Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen und sagen: Komm. Und es zog ein anderes, ein feuerrotes Pferd, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und die Menschen dahin zu bringen, dass sie einander schlachteten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Am Ende der 3,5 Jahre fängt der Antichrist an, sein wahres Gesicht zu zeigen, und hier geht schon mit Mord und Totschlag weiter. Dann wird's immer dunkler, und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen: Komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand, und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sagten, ein Maß Weizen für einen Dinar und drei Maß Gerste für einen Dinar und dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu. Ja? Hier geht es um die Ernährung der Bevölkerung. Das wird auch nochmal ein Thema in der Endzeit sein, durch die ganzen Zerstörungen. Und dann am Ende der sieben Jahre, und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm, und ich sah und sieh ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist Tod, und der Hades folgt ihm. Und ihm wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert, mit Hunger und mit Pest und Tod, und durch die wilden Tiere der Erde. Die wilden Tiere der Erde ist hier eine Sprache für die Politiker. Und wir sehen, dass diese Trinität des Satanismus dort erfolgt. Wir wissen aus Offenbarung 12, dass der Satan auf die Erde geschmissen wird. Wir wissen aus Offenbarung 13, dass das Tier aus dem Meer auch die Kraft bekommt von den Drachen und auch das Tier aus der Erde. Und das Tier aus der Erde, dieser falsche Prophet, der auch der Antichrist für Israel ist, wird sich mit dem politischen Antichristen, der wieder auferstanden im Römischen Reich ist, so ein Mann wie Nero mal war, vielleicht so einer wird es sein, ein politischer Despot, die werden sich zusammentun und die Kraft bekommen von dem Drachen, das ist dem Satan selbst. Und hier afft der Satan die Trinität auch Gottes nach. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und hier ist eben halt der Satan selbst, der politische Hero aus dem vereinten Europa und dann der falsche Prophet, der auch als Antichrist bezeichnet wird. Übrigens, der falsche Prophet, der auch Antichrist genannt wird, dazu werde ich nachher noch mal was sagen. Ich könnte auch jetzt noch kurz was sagen. Es ist ja Mose, der den Messias ankündigen als einen großen Propheten im fünften Buch Mose 18,15. Und das ist die Stelle, die die Juden ganz klar auf den Messias hinbeziehen. Der große Prophet, der kommen wird. Deswegen steht in der Offenbarung auch nicht nur das Tier aus der Erde, sondern er wird auch dort betitelt als dem falschen Prophet. Und später der ja auch in die Hölle geworfen wird. Das ist die Trinität, die dort vom Satan nachgeäfft wird. Ja, außerdem wird er sich in den Tempel setzen und sich ausgeben, er sei Gott, dieser Antichrist. Das steht in 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3 und 4. Lasst euch von niemandem auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweiht, dass er Gott ist. Ja, er wird das Gräuelbild aufstellen. Es könnte einmal die Aufstellung des Bildes des römischen Machthabers zum Götzendienst anstelle des jüdischen Gottesdienstes im Tempel in Jerusalem sein. Das haben die Römer ja gemacht. Die haben ja selbst Statuen dort gemacht und haben sich selbst anbeten lassen als Gott. Das war ja im Römertum so gang und gäbe, der Glaube, dass die Kaisers dort eben halt Götter sind. Das könnte eben halt der politische Antichrist sein. Es könnte aber auch nach 2. Thessalonicher der Antichrist Israels sein, der sich dann selbst hineinsetzt als Person in den Tempel und sich anmaßen wird, selbst Gott sich zu nennen und sich verehren zu lassen. Matthäus 24, 15. Es gibt dazu auch noch Bibelstellen. Matthäus 24, 15, 16, Daniel 9, 27 und Offenbarung 11, die Verse 1 bis 2. Also da ist es eben halt so, dass auch gerade dort im Tempel, was ja Israels Zukunft ist, ein Gräuelbild erscheinen wird. Und es wird dort die Heiligkeit Gottes mit Füßen getreten. So möchte ich das mal behaupten. Ja? Das sind die Zukünfte. Der Antichrist, wie gesagt, am Anfang kommt er ja sehr fromm und spielt den Messias. Und das haben wir auch in Offenbarung 6, 1 bis 8, vorhin die letzten vier Verse gemerkt. Er zeigt dann sein wahres Gesicht. Und wird dann immer schlimmer auch Israel in den Ruin reinziehen. Dann ist für Israel noch eine Zukunft. Es werden die sogenannten zwei Zeugen auftreten. Und das lesen wir in Offenbarung Kapitel 11, die Verse 3 bis 6. Ich lese uns das mal vor. Und ich werde meine zwei Zeugen Vollmacht geben und sie werden 1260 Tage weissagen. Das sind 3,5 Jahre. Mit Sacktuch bekleidet, das heißt, sie werden Buße predigen. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen schaden will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen schaden will, muss er ebenso getötet werden. Diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihrer Weisung kein Regen falle. Und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Diese beiden Zeugen ähneln von der Beschreibung ihrer Wunder sehr stark Mose und Elia. Wichtig wäre, dass Mose der erste Ankündiger des Messias war. Im 5. Buch Mose, Kapitel 18, Vers 15 steht es. Und der letzte Ankündiger des Messias ist der Prophet Elia, aufgeführt in Malachi, Kapitel 3, 23. Und das finde ich schon eine sehr interessante Sache. Die erste Prophezeiung des Messias und die letzte spielt auch beide auf Elia und Mose zu. Und interessant ist, dass Mose und Elia beide sich mit dem Herrn unterredeten bei der Verklärung des Herrn Jesus in Matthäus 17, Vers 3. Sie unterhielten sich über den Ausgang. Und sehr viele Bibelausleger sind der Meinung, dass diese beiden Zeugen die wiederauferstandenen, von Gott auf die Erde geschickten Mose und Elia sein werden. Ja, diese beiden Prediger werden hier verglichen mit dem Ölbaum, was ein Bild für die Vollmacht des Heiligen Geistes ist. Also es werden vollmächtige Zeugen sein, die ja auch Plagen austeilen können, so oft sie wollen. Und sie werden in Sacktuch predigen, das heißt, sie werden werden die Buße predigen. Die werden gehasst werden. Sie predigen Buße in der Vollmacht des Heiligen Geistes. Es sind die beiden Ölbäume. Und durch ihre Predigten wird sich ein Überrest in Israel bekehren. Und dass dieser Überrest zum Glauben kommt, davon spricht auch das Alte Testament. Zum Beispiel in Jesaja 59, die Verse 20 und 21. Und ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, die in Jakob von Treubruch umkehren, spricht der Herr. Ich aber, dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr, mein Geist, der auf ihr ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, werden nicht aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Nachkommen, noch aus dem Mund der Nachkommen deiner Nachkommen, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Dann diese wichtige Stelle, die der Herr schon angekündigt hat, in Jeremia 31, Vers 34. Und da steht, dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einen seinen Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihren Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Im Daniel Kapitel 12 lese ich uns noch was vor. Daniel 12, die Verse 1, 7 und 9, da steht, und in jener Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt, und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Hier schon ein Hinweis, es wird eine schlimme Zeit sein, aber auch da wird Gott nochmal hineinretten, herausretten. Und das ist genau das, dieser Überrest, wo die beiden Bußprediger predigen werden. Vers 7, und ich hörte den in Leinen gekleideten Mann, der oben über dem Wasser des Stromes war, und erhob seine rechte und seine linke zum Himmel und schwor bei dem, der ewig lebt, Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes abgeschlossen sein wird, wird alles dies vollendet werden. Also hier ist auch diese 3,5 Jahre werden hier genannt, und dann noch Vers 9, und er sagte, geht hin, Daniel, denn die Worte sollen geheim gehalten und versiegelt werden bis zur Zeit des Endes. Und jetzt sind wir in dieser Zeit des Endes, wo sich das immer mehr auch prophetisch erfüllt. Und vielleicht noch eine Bibelstelle ist in Jesaja 27, Vers 13, da steht, und an jenem Tag wird es geschehen, da wird in ein großes Horn gestoßen werden, und die Verlorenen im Land Assur und die Vertriebenen im Land Ägypten werden kommen und den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem. Also da wird ein Überrest zum Glauben kommen. Und Paulus nimmt das auch auf in seinem Brief an die Römer in Kapitel 11, die Verse 25, 26, da schreibt er, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dies Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Also der Überrest wird kommen. Und wir finden jetzt schon, und ich freue mich darüber, auch in Israel findet momentan wirklich eine große Bewegung statt, dass immer mehr Juden den Herrn Jesus als ihren Messias erkennen. Das ist die prophetische Sicht auch über den Überrest. Dann sagt die Bibel, es wird ein in dieser Endzeit, in diesen 7 Jahren des Antichristen für Israel ein unglaubliches Märtyrium entstehen. Das lesen wir auch in Offenbarung 12, Vers 11. Und da steht, und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Hier sind die Märtyrer gemeint, auch die gerade in der Endzeit in Israel zum Glauben kommen. Und wir sehen, wie schwer es sein wird. Man wird wahrscheinlich zum Glauben kommen an den Messias und vom antichristlichen Herrn dort gleich im Kopf oder beziehungsweise 3 Meter unter die Erde befördert werden. Also das wird eine harte Zeit sein und trotzdem werden die Leute gerettet. In Offenbarung Kapitel 6 steht in Vers 9 bis 11 etwas Interessantes. Und als es das 5. Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes und des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Das sind die Märtyrer in der antichristlichen Zeit. Interessant ist für euch als Bibelexperten, da steht, dass die Märtyrer unter dem Altar waren. Biblische Opfer waren immer auf dem Altar. Und das bedeutet, dass Gott den Tod dieser Leute nicht wollte. Gott hat sie nicht gefordert. Der Antichrist hat sie umgebracht. Aber Gott wollte es nicht, weil sein Sohn Jesus Christus war auf dem Altar. Und deswegen muss von uns niemand mehr auf dem Altar sein. Ja, das ist eine ganz wichtige Bibelstelle. So genau ist die Bibel. Gottgewollte Opfer lagen immer auf dem Altar. Gott hat das zugelassen dort. Ja, und dann wird etwas passieren. Auch die beiden Zeugen, die so eine Vollmacht hatten, die werden sterben. Wir lesen das in Offenbarung Kapitel 11. Sie werden umgebracht, Vers 7 bis 13. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistig gesprochen Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam 3 Tage und einen halben Tag und erlauben nicht, ihre Leichnam ins Grab zu legen. Und die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und frohlocken und werden einander Geschenke senden. Denn diese 2 Propheten quälten die, die auf der Erde wohnen. Und nach den 3 Tagen und einen halben Tag kam der Geist des Lebens aus Gott in sie und sie standen auf ihren Füßen und große Furcht befiel die, welche sie schauten. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen, steigt hier herauf. Und sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke und es schauten sie ihre Feinde. Und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben und der 10. Teil der Stadt fiel und 7000 Menschennamen wurden in dem Erdbeben getötet und die übrigen gerieten in Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Also wir sehen, dort werden die beiden Zeugen sterben, sie werden getötet, aber sie werden wieder auferweckt vom Herrn. Jerusalem, die Stadt, in der der Herr gekreuzigt war, wurde in Offenbarung 11, Vers 8, wird geistlich bezeichnet zu dieser Zeit Sodom und Ägypten. So ein Götzenverfall wird sein in Israel, in dieser heiligen Stadt. Es muss grausam sein, auch für Gott das zu erleben, aber es ist Gerichtszeit und diese beiden Zeugen werden sterben, aber Gott wird sie aufwecken. Das sind gewaltige Dinge. Dann lesen wir, dass Gott mit Israel zum Ziel kommen wird. die Erlösten aus Israel und aus allen Nationen. Das lesen wir in Offenbarung 7, 1 bis 8. Und dort sind das die 144.000 aus jedem Stamm der Söhne Israel, 12.000. Ne? Es gibt ja die sogenannten Zeugen Jehovas, die glauben ja, sie sind das. Da wird nicht einer von denen dabei sein. Das wird alles, werden alles messianische Juden sein, die in Jesus Christus ihren Retter gefunden haben. Und interessant ist, dass diese ganzen verstreuten Juden, manche Stämme, die wissen ja heute noch nicht, wo sie abgeblieben sind, aber Gott wird dafür sorgen, dass die Stämme wiedergefunden wurden und er wird sie dort auch retten. In Offenbarung Kapitel 12, 1 bis 6, da steht auch ein gewaltiges Zeugnis. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Eine Frau bekleidet mit der Sonne und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihren Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Ja, und sie, ja, dann kommt Vers 3 und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademe hatte. Und sein Hinterteil zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort und er warf sie auf der Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war, einen Sohn auf die Welt zu bringen. Und er wollte sie verschlingen. Und sie brachte einen Sohn, einen männlichen, einen Jungen, der alle Nationen hüten und mit eisernem Stab leiten sollte. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott, zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre 1260 Tage. Also, es wird dort so sein, dass Gott einen Überrest, der zum Glauben kommt an Jesus, besonders in der Wüste bewahren wird. 3,5 Jahre. Und wir merken hier, der Drache, der Satan, möchte, der feuerrote Drache, er möchte diesen Überrest töten, aber Gott bewahrt sein Volk Israel dort. Gerade auch die zum Glauben kommen werden. Und das ist eine gewaltige Sache, wie Gott das einfach alles so macht. In Jesaja 54, die Verse 15 bis 17 steht, siehe, wenn man auch angreift, so geschieht es nicht von mir aus. Wer dich angreift, wird um deinetwillen fallen. Siehe, ich selbst habe den Schmied geschaffen, der das Kohlenfeuer anbläst und die Waffe hervorbringt und als sein Werk. Und ich selbst habe den Verderber geschaffen, um zugrunde zu richten. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der Herr. Keiner kann standhalten, weil Gott sich dann ganz klar auch zu Israel und zu diesem Überrest positionieren wird. Wunderbare Sache. In Sacharja 12, Vers 3 steht dann noch, und es wird geschehen an jedem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für alle Völker. Alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich wundreißen und alle Nationen der Erde werden sich gegen es versammeln. Aber der Überrest, da kommen sie nicht dran, weil Gott dort seine Hand im Spiel hält. Offenbarung Kapitel 14 steht in Vers 19 und 20. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und las den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kelter des Grimmes Gottes. Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten. Entschuldigung, das ist eine falsche Stelle. Die kommt gleich. Ich wollte Sacharja 2, Vers 12 lesen. Denn da steht, denn so spricht der Herr der Herrscharen, nachdem die Herrlichkeit mich ausgesandt hat über die Nationen, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an, sagt Gott. Also wer Israel antastet, tastet Gottes Augapfel an. Ja, das mal für alle die, die Israel hassen. Ihr greift in das Auge Gottes ein. Das sagt nicht ich, das sagt Gott. Dann wird es fürchterliche Gerichte geben. Wir haben das schon mitbekommen in Offenbarung 12, die Verse 7 bis 10. Der Satan wird auf die Erde dann komplett geworfen werden. Jetzt ist er in den Lüften. Er wird dann nochmal viel mehr an Macht gewinnen. Das hat noch nicht stattgefunden, noch ist Satan nicht auf dieser Erde. Das wird passieren, wenn die Gemeinde entrückt ist und gerade die letzten 7 Jahre beginnen werden. Dann werden diese Dinge passieren, gerade in den letzten 3,5 Jahren. Da wird eine grauenhafte Zeit sein mit fürchterlichen Gerichten. Wir lesen auch in Offenbarung 9, Vers 5 und 6 dazu, und es wurde ihnen der Befehl gegeben, dass sie nicht töteten, sondern dass sie 5 Monate gequält würden, und ihre Qual war die Qual eines Skorpions, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und werden ihn nicht finden und werden zu sterben begehren, und der Tod wird von ihnen fliehen. Es wird eine grausame Zeit sein, die dort auch gerade in Israel sein wird, in dieser antichristlichen Zeit, fürchterliche Gerichte. Und jetzt kommt die Stelle, die ich eben vorlesen wollte. Offenbarung Kapitel 14, die Verse 19 und 20. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und las den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kelter des Grimmes Gottes. Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten und Blut ging aus der Kelter hervor bis an die Zügel der Pferde, 1600 Stadien weit. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das wird ein Blutbad sein, das hat die Welt noch nicht erlebt. Offenbarung 16, Vers 10. Und der Fünfte goss seine Schale aus auf dem Thron des Tieres, und sein Reich wurde verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor Qual und lästerten den Gott des Himmels. Das sind Dinge, die passieren werden, gerade auch am Ende der Zeit. Es gibt dann, und wird nochmal kommen, eine große Schlacht, wo die ganzen Völker der Erde gegen Israel aufziehen werden. Da wird die ganze Welt sich komplett versammeln, nicht nur wie heute vielleicht ein paar Einzelne oder ein paar mehr. Da wird alle Welt sich aufmachen gegen Israel, um es zu bedrängen und es platt zu machen. Ich lese uns mal Sacharja 14, 1 bis 7 vor. Siehe, ein Tag kommt für den Herrn, da verteilt man in deiner Mitte dein Plündergut. Und ich versammle alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg. Und die Stadt wird eingenommen und die Häuser werden geplündert. Und die Frauen werden geschändet und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen. Aber der Rest des Volkes wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nation kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten zu einem großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden und eine andere Hälfte nach Süden weichen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen und das Tal der Berge bis Azal reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Uzzias, des Königs von Juda. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm. Und es wird geschehen an jedem Tag, da wird kein Licht sein. Die prächtigen Sterne ziehen sich zusammen. Dann wird es einen Tag lang, es ist dem Herrn bekannt, weder Tag noch Nacht werden. Und es wird geschehen zur Zeit des Abends, da wird Licht werden. Das sind Dinge, die noch bevorstehen, wenn Jesus Christus wiederkommt, sichtbar auf dem Ölberg für Israel. Und an dem Höhepunkt des antichristlichen Reiches, wo der Satan besonders auch Israel kaputt machen will, zerstören will, dann am Ende der 7 Jahre wird Jesus Christus sichtbar wiederkommen und Gericht halten über die ganzen Völker, hier bei dieser Wiederkunft auf den Ölberg. In Sacharja 12, Vers 9 und 10 steht dann, und es wird geschehen an jedem Tag, das ist dieser Tag, wenn Jesus sichtbar wiederkommt. Da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über einen einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Wir merken, dass Israel den Herrn Jesus dann als ihren Messias komplett als Überrest erkennen wird. Das wird etwas Glorreiches sein, etwas Gewaltiges, wenn Jesus Christus wiederkommt. Das sind Dinge, die stehen uns noch bevor. Und wenn Jesus Christus dann wiederkommt, dann wissen wir aus der Offenbarung Kapitel 20, die Verse 1 bis 3, dass Satan gebunden wird, und dann baut Jesus Christus sein 1000-jähriges Friedensreich hier auf dieser Erde auf, und dort wird besonders Israel ein ganz großer Segen sein. Das können wir an vielen Bibelstellen lesen, auch Jesaja 11, aber auch Jesaja 56, Vers 7, Sacharja Kapitel 8, in Micha Kapitel 4, die Verse 1 bis 8, Sacharja 2, Vers 15, Jesaja 19, die Verse 24 und 25, Joel Kapitel 3, die Verse 1 bis 5 und Offenbarung, habe ich eben schon gesagt, 20, 1 bis 3. Da wird der Satan gebunden sein und das tausende Friedensreich wird da sein. Und da sind ja die Bibelstellen, die ich euch auch genannt habe. Und man wird Israel wandern. Man wird dort das Laubhüttenfest feiern. Die Ägypter, die heute und auch die Araber, die ja heute zum größten Teil verfeindet sind, die werden kommen, die werden den jüdischen Mann festhalten und sagen, lasst uns auf nach Jerusalem und anbeten. Dann wird Gott sagen zu Ägypten, mein Volk. Das wird unglaublich sein, was da passiert. Das, was menschlich hier nicht möglich ist, in diesen ganzen Jahrhunderten, Jahrtausenden der Kriege, des Mord und Totschlages, wird unter Jesus Christus sich völlig verändern. Unter diesen Fürsten des Friedens, Jesaja 9, Vers 5 und 6, Jesus Christus ist der Friedefürst. Er ist der, der auch der Menschenkenner ist, der die Herzen der Menschen verändern kann. Und wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird Israel im tausendjährigen Friedensreich besonders leuchten wie die Sonne, das kann ich euch sagen. Es wird nie mehr heller sein, dass ein Volk Gott verehrt, wie Israel Gott verehren wird im tausendjährigen Friedensreich. Ja, und wir als Erlöste, wir dürfen aus der Schrift wissen, wir werden dabei sein. Wir werden, wenn Jesus wiederkommt, da haben wir eben gelesen, mit seinen Heiligen, wer ist denn das? Das musst du dir mal vorstellen, das wirst du sein und ich sein. Wir werden mit Jesus Christus auf den Ölberg in Jerusalem zurückkommen. Ja, wir werden dabei sein. Was muss das für ein Erlebnis sein? Wenn wir dann gemeinsam mit Israel, so wie der Herr sich das vorgestellt hat, dienen werden, wie wir noch nie in unserem Leben zuvor dem Herrn gedient haben. Und wir werden ja dort mit den Herrn schon zurückkommen, verherrlicht, ja. Wir haben ja noch viel größeren Vorteil. Wir werden zurückkommen mit unserem Herrn und werden dann gemeinsam wirklich ihn loben und verherrlichen. Und was wird das auf dieser Erde sein? Das, wonach sich die Erde sehnt, wonach sich Israel sehnt. Wir haben das am Anfang gelesen im 5. Buch Mose 28. Wie viel Leid und Tränen, wie viel Not musste Israel erleben? Wie viel Tod, wie viel Elend, allein der Holocaust. Ich habe gestern wieder einen Bericht gesehen, hat ein Zeitzeuge erzählt aus seinem Leben, was er erlebt hat in Auschwitz und in den Konzentrationslagern. Und auch unsere Leute, die Sinti und die Roma, was haben unsere Leute gelitten? Was hat man denen angetan? Ja, auch das Volk Israel und wir, da sind wir sehr gleich, was die Geschichte angeht. Mord und Totschlag immer wieder auf uns, ja, immer wieder vertrieben, gehasst bis aufs Letzte. Und da haben wir sehr viel Parallelen zum Volk Israel. Ja, aber Israel, der Überrest, blüht eine herrliche Zukunft. Wisst ihr, und da kann, egal welcher Politiker da oben ist, selbst der Antichrist, ihm wird es nicht gelingen, dass er diesen Überrest vernichten kann. Und dieser Gott, der in dieser antichristlichen Zeit, wo der Satan leibhaftig in Verbindung mit den politischen Antichristen und den Messias, den Falschen, auf dieser Erde wirkt, wo Dämonen freigekommen werden, das wissen wir aus dem Petrusbrief. Es gibt Dämonen, die sind jetzt noch gar nicht frei. Die sind aufbewahrt bis auf den Tag des Gerichts. Die werden dann beim Tag des Gerichts kommen. Das ist das in dieser Trübsalzeit am Ende der letzten 3,5 Jahre. Das wird eine Dämonie sein, ein Satanismus, den die Welt überhaupt noch nicht gesehen hat. Da ist alles, was davor war, nichts. Es wird tausendfach schlimmer werden, wie wir uns das in den schlimmsten Träumen vorstellen können. Ja, und in dieser Zeit, müssen wir uns mal vorstellen, wird Gott den Überrest Israel so bewahren und so führen und so leiten, dass man nur staunen kann. Und es wird dem Teufel nicht gelingen, diesen Überrest zu beseitigen. Dieser Gott ist auch unser Gott. Ja. Und zum Schluss, es wird dann nochmal ein kurzer Aufstand stattfinden. Das lesen wir in Offenbarung 20, die Verse 7 bis 9. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird ausgehende Nationen zu verführen, bis an den vier Ecken der Erde sind, den Gog, den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 1000 Jahre herrscht Jesus Christus. 1000 Jahre haben die Menschen etwas erlebt, was sie nie sich erträumt hätten. Und dann sind die 1000 Jahre zu Ende und kurz davor wird der Satan losgelassen und er versammelt sich. Und was macht er? Er versammelt sich in der geliebten Stadt, das Jerusalem. Das heißt, der Hass gegen Jerusalem und gegen das Volk Israel wird auch bei Satan nie erlöschen. Ja? Und deswegen aller Hass, aller Antisemitismus kommt direkt aus der Hölle und direkt aus den Inspirationen des Satans. Er ist 1000 Jahre weg und er ist kaum wieder los. Was will er machen? Die Heiligen umbringen und die geliebte Stadt zerstören. Aber dann steht, und Feuer kam aus dem Himmel hernieder und verschlang sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet ist. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden in alle Ewigkeit. Das wird passieren. Und dann wissen wir, dann kommt der weiße Thron. Ja? Offenbarung 20, die Verse 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden aufgeschlagen, und ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihnen waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, wurde er in den Feuersee geworfen. Geschwister, das ist die Zukunft von der, das sag ich mal, das ist der letzte Abschluss hier auf dieser Erde. Es kommt nochmal alles vor dem weißen Thron. Und erst danach wird dann die Erde, wie es im Petrusbrief steht, verbrannt werden. Und dann ist Offenbarung 21,1, und ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Dann haben wir die Ewigkeit erreicht. Dann werden wir, so wie wir immer schon wollten, und auch Israel, den Herrn bis in alle Ewigkeit verehren. Ja? Und es ist interessant, es gibt einen neuen Himmel, es gibt eine neue Erde, und es heißt nicht umsonst, das neue Jerusalem, das aus dem Himmel herniederkommt. Jerusalem, diese ewig geliebte Stadt, es ist die Hauptstadt des Volkes Israels. Und es wird bis in Ewigkeit Jerusalem nicht erlöschen. Ja, das ist wichtig. Und ich kann euch nur sagen, lasst uns für Israel beten. Wenn wir die gesamten Zusammenhänge sehen der Schrift, dann wissen wir, dass wir nur Eingepropfte sind in diesem Weinberg, ja, und dadurch, dass Israel den Herrn Jesus als Messias abgelehnt haben und mussten dadurch in viele Nöte gehen, nur dadurch, Geschwister, haben wir das Vorrecht, mit hineinzukommen in den neuen Bund. Der neue Bund wurde niemals als Grundlage mit den Nationen gemacht. Die hatten gar keinen alten Bund. Was sollen wir einen neuen Bund, ja? Das ist der Bund, den Jeremia auch ankündigt in 31. Kapitel, der geschlossen wurde mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda. Und wir dürfen daran teilhaben. Ja, das ist eine große Gnade. Und es ist meines Erachtens für mich nicht zu verstehen, wirklich nicht zu verstehen, wie wiedergeborene Christen sich nicht für die Sache Israel einsetzen. Wenn Gott so ein Interesse hat, wenn es Gott so am Herzen liegt, wenn Gott sich so, so sehr einsetzt für dieses Volk und wir sind seine Kinder, dann sollten wir ihm dort ähnlich werden. Keine blinde Israel-Liebe. Es gibt auch eine falsche Israel-Liebe, dass man alles gut heißt, was Juden auch verkehrt machen. Das ist eine fanatische, abzulehnende Israel-Sicht. Ja? Wenn ein Israeli einen anderen Menschen umbringt zu Unrecht, muss er genauso bestraft werden und ist er genauso böse. Nicht, dass wir eine falsche Israel-Liebe haben, ja? Aber wir sollen klar biblisch denken, eine klare biblische Sicht der Dinge haben. Und ich würde mich freuen, wenn auch unsere Gemeinde noch immer mehr hineinkommt in die Geheimnisse auch des Volkes Israel. Und wir sehen, wie Gott dieses Volk durchbringt. Durch alle Zeiten, die noch kommen werden. Die Welt wird sich komplett noch gegen Israel aufstellen. Das haben wir heute gelesen. Aber Gott wird einen Überrest bewahren. Und es werden Menschen da sein, die im tausendjährigen Friedensreich den Messias verherrlichen und anbeten und ehren werden, wie es nie zuvor war. Und ich möchte zum Schluss euch das so mitgeben. Lasst uns alle, auch ich, noch viel intensiver dafür beten, dass Juden in Jesus Christus ihren Messias erkennen. Lasst uns für die messianischen Gemeinden beten. Lasst uns für alle Leute beten, die sich einsetzen, dass das Volk Israel ihren Heiland, ihren Messias, Jesus Christus erlebt. Möge der Herr das schenken, dass noch viele auch aus dem Volk Israel ihren Heiland, Jesus Christus, ihren Messias finden. Amen.